Ich nehme zwei Dinge jetzt mit aus dem, was wir heute schon gehört haben, gesungen haben. I'm still in your hands. Ihr werdet sehen, das ist etwas ganz Wichtiges. Ich bin immer in deiner Hand. Wir werden das in der Predigt jetzt auch wieder hören. Und das Zweite ist, alles prüfen. Und das gilt natürlich eigentlich auch für diese Predigt, die ihr jetzt hört. Und darum, Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns das jetzt übersetzt in unser Leben hinein. Dass wir das behalten können, was von dir ist, und dass wir das andere einfach auch getrost vergessen können. Ja, wir wollen dein Wort, du guter Gott, wir wollen, dass dein Wort unser Herz erreicht und darin bleibt und wächst wie ein guter Same und Frucht bringt. Wir danken dir dafür. Die Bergpredigt, das ist die Serie, in der wir drin sind. Wir kommen heute zum Kapitel 5, Verse 38 bis 42. Ich lese diese Verse in der Zürcher Übersetzung. Es ist ja Jesus, der spricht. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem Bösen, dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Zuerst frage ich mich, wie haben die Zuhörer von Jesus diese Sätze gehört? Jesus verwendet viele Bilder, Bilder aus dem Alltag seiner Zuhörer. Sehen wir uns die Bilder des heutigen Textabschnittes an. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht nur in Israel, sondern vielerorts im Orient galt dieses Gesetz. Es meint, wie du mir, so ich dir, aber nicht mehr. Wenn ich den anderen schädige, dann soll meine Strafe dafür maximal diesem Schaden entsprechen, den ich angerichtet habe, aber nicht darüber hinausgehen. So sollte die Entwicklung einer Gewaltspirale verhindert werden. Es geht also nicht um Schadensvermehrung, sondern um Schadensausgleich. Es sollte verhindert werden, dass einer, der geschlagen wird, sich rächt und zurückschlägt, aber eben nicht gleich stark, sondern eben noch etwas mehr. Und die entsprechende Reaktion des Ersten, die kommt dann natürlich postwendend. Jesus macht ein Beispiel, bei dem diese Gewaltspirale besonders leicht ausgelöst wird. Es ist der Schlag auf die rechte Wange. Normalerweise sind wir Menschen Rechtshänder. Wenn ich jetzt als Rechtshänder jemandem eine Ohrfeige gebe, dann schlage ich ihm auf die linke Wange. So, wenn er mir gegenübersteht. Ich schlage ihm auf die linke Wange. Ein Schlag auf die rechte Wange, der ist nur möglich, wenn er mit dem Handrücken erfolgt. Und ein solcher Schlag wurde damals als sehr kränkend empfunden. Er drückt eine große Verachtung des Schlagenden gegenüber dem Geschlagenen aus. Und er war natürlich bestens geeignet, um den Geschlagenen so wütend zu machen, dass dessen Rache massiv stärker ausfiel. Also, Jesus, er sagt jetzt nicht nur das Gleiche geben, sondern ganz darauf verzichten. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern gar keine Reaktion. Auf das Recht auf Schadensausgleich verzichten. Das zweite Bild, das vom Gewand, das vor Gericht eingefordert wird. Da sprach Jesus eine gängige Praxis an. Ein Gläubiger, der hatte das Recht, vor dem Gericht von einem Schuldner sein Untergewand als Pfand einzufordern, zu nehmen. Der Mantel hingegen, der Mantel, der war für die meisten damaligen Menschen das wichtigste Kleidungsstück und sie besaßen auch nur eines davon. Dieser Mantel war nicht nur gegen die Kälte tagsüber, sondern diente auch nachts als Decke. Deshalb konnte der Mantel nicht als Pfand eingefordert werden. Ein Mantel, der wurde immer gebraucht. Jesus sagt nun, dass seine Zuhörer ihren Mantel noch dazugeben sollten. Doch eigentlich hatte jeder das Recht, seinen Mantel zu behalten. Warum geht es Jesus da also wieder? Es geht ihm darum, dass die Zuhörer bereit sind, auf ihr Recht zu verzichten. Das dritte Bild. Es war Pflicht, Reisende, die im Ort, wo man wohnt, bei einem zu Gast gewesen waren, sie bis an die Grenze des Ortes zu begleiten, wenn sie weiterreisen. Allein zu reisen nämlich war gefährlich, wenn jemand keine Begleitung hatte und innerhalb des Ortsgebiets überfallen wurde, dann musste der entsprechende Ort die Verantwortung dafür übernehmen und den Reisenden entschädigen, weil er nicht begleitet worden ist. Der Reisende hatte also Anspruch auf Begleitung, ungefähr eine Meile bis an die Grenze, an den Rand des Ortsgebiets. Anschließend bestand für die Ortsbewohner keine weitergehende Verpflichtung. Was sagt Jesus nun? Die Zuhörer sollen mehr tun als das, was gerade die Pflicht verlangte. Und schließlich geht es in unserem Text ums Ausleihen und Geben. Auch hier gab es eine gängige Praxis, dass man nämlich nur jenen Leuten gab und lieh, die das auch in den eigenen Augen verdient hatten, denen man vertraute. Wiederum, auch hier will Jesus, dass seine Zuhörer mehr tun, als was übrig war. Sie sollten allen Bittenden gegenüber großzügig sein. Fassen wir zusammen, wozu Jesus seine Zuhörer auffordert. Er sagt also in etwa, liebe Zuhörer, verzichtet darauf, euch zu rächen. Ihr sollt nicht vergelten, sondern ihr sollt vergeben. Verzichtet auf euer Recht. Tut mehr, als was eure Pflicht ist. Und seid allen Menschen gegenüber großzügig. Vielleicht kann man das noch enger zusammenfassen, kürzer zusammenfassen in den Satz. Liebe Zuhörer, lasst euch in allem, was ihr tut, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe leiten. Soweit einmal der Text. Der letzte Satz, den ich gesagt habe, wir sollen uns in allem von der Liebe leiten lassen, der klingt nach. Und zuerst einmal tönt er für mich gut und einleuchtend. Sich von der Liebe leiten lassen, klar. Das ist doch, was Jesus auch sonst, auch außerhalb der Bergpredigt immer wieder sagt. Am dichtesten im Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Klar, einleuchtend, das ist es doch, worum es geht. Lieben, Gott lieben, den Mitmenschen lieben, mich selber lieben. Angewandt jetzt auf diesen Text der Bergpredigt, auf unseren Text der Bergpredigt heißt das, weil ich liebe, darum schlage ich nicht zurück, sondern halte meine andere Wange hin. Weil ich liebe, verzichte ich auf mein Recht. Weil ich liebe, tue ich mehr, als was meine Pflicht ist. Und weil ich liebe, bin ich allen meinen Mitmenschen gegenüber großzügig. Die Liebe. Wir kennen ja den Text aus 1. Korinther 13, der uns auf eine andere Art vor Augen führt, was die Liebe ist. Geduldig, freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Alles erträgt sie, die Liebe. Eben. Die andere Wange hinhalten, aufs eigene Recht verzichten, mehr tun als die Pflicht, allen gegenüber großzügig sein. Die Liebe. Die Bibel sagt uns ja, dass die Liebe das Wesen Gottes ist. Gott ist Liebe, lesen wir in 1. Johannes 4, 16. Und ich als Mensch, ich bin als Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn nun Liebe das Wesen Gottes ist, dann ist doch die Erwartung, dass diese Liebe auch mein Wesen als Mensch, als Abbild Gottes ausmacht. Wenn ich als Mensch die alles ertragende Liebe lebe, die Liebe, die die andere Wange hinhält, die aufs eigene Recht verzichtet, die Liebe, die mehr tut als die Pflicht, die Liebe, die allen gegenüber großzügig ist, dann lebe ich so, wie es sich Gott für mich gedacht hat. Ja, klar, leuchtet mir ein. Wie gesagt, das ist meine erste Reaktion. Dann aber spüre ich eine zweite Reaktion. Hilfe, ich bin überfordert. Erstens fühle ich mich einfach schon mal grundsätzlich überfordert von dem, was Jesus konkret in der Bergpredigt von mir will. Und in mir schreit es, Hilfe, das schaffe ich nie. Das ist einmal die eine Überforderung. Und dann aber noch eine zweite, eine Frage, die ich einfach nicht auf die Seite schieben kann. Sie lautet folgendermaßen: Gilt das wirklich immer, was Jesus in der Bergpredigt von mir fordert? Ich beziehe jetzt diese Frage auf Vers 39 in unserem Text, wo Jesus sagt: Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die Hand andere hin. Gilt das jetzt wirklich immer? Für mich selber kann ich mich ja entscheiden, dass ich das tun will. Ich kann mich dazu entscheiden, die Demütigung und Verachtung des Schlägers zu ertragen. Ich wehre mich nicht. Ich schlage nicht zurück, sondern vergebe dem, der mir Böses tut. Was aber ist, wenn das Böse meiner Frau geschieht? Oder einem meiner Söhne oder meinem Nachbarn? Dem Mitmenschen, den ich doch lieben soll wie mich selber? Schaue ich dann einfach zu? Lege ich die Hände in den Schoß und sage ihnen, lest Bergpredigt, seht, was es dort heißt, ertragt, ihr müsst halt jetzt auch die andere Wange noch hinhalten. Wäre das Liebe? Gebietet die Liebe mir jetzt nicht vielmehr das Gegenteil? Nämlich, dass ich ihnen zu Hilfe komme, dass ich sie schütze, dass ich mich für sie gegen das Böse stelle und ihm den Bösen Widerstand leiste. Was soll ich also tun? Was ist Liebe? Soll ich aus Liebe dem Bösen keinen Widerstand leisten, wie es Jesus in der Bergpredigt sagt? Oder soll ich aus Liebe eben gerade doch, eben gerade erst recht Widerstand leisten? Liebe Schwestern und Brüder, könnt ihr mir etwas nachfühlen, dass mich diese Frage überfordert? Geht es euch vielleicht ähnlich? Ja, und dann, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit dieser Überforderung? Ich möchte euch von Dietrich Bonhoeffer erzählen. Vielen von uns ist er bekannt durch sein Gedicht von guten Mächten, das er am Jahreswechsel von 1944 auf 1945 schrieb. Das Gedicht wurde auch vertont. Einige und viele von euch haben es wahrscheinlich auch schon gesungen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer, er wurde 1906 geboren. Er war ein deutscher Theologe, ein gescheiter Mann, der schon in ganz jungen Jahren Professor der Theologie wurde. Und eines seiner berühmten Bücher heißt Nachfolge. Darin macht er sich, wie der Titel ja prägnant sagt, er macht sich Gedanken, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ein Großteil des Buches ist eine Auslegung der Bergpredigt. Und natürlich äußert er sich da auch zu dem Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Überschrieben hat er die Auslegung zu diesem Abschnitt mit dem Titel Die Vergeltung. Ich möchte euch einige Gedanken von Bonhoeffer zu Vers 39 in meinen eigenen Worten weitergeben. Nochmals kurz den Vers 39, damit ihr wisst, auf welchen Vers es sich bezieht. Ein erster Gedanke. Bonhoeffer sagt, ein Nachfolger von Jesus ist allein an ihn, an Jesus gebunden. Von Jesus weiß er sich zutiefst angenommen und geliebt. I'm still in your hand. Von Jesus weiß er sich zutiefst angenommen und geliebt. Er hängt an Jesus. Wenn ihm nun Unrecht geschieht, muss er deshalb nicht mehr an seinem eigenen Recht hängen und um sein eigenes Recht kämpfen. Das war der erste Gedanke von Bonhoeffer. Der zweite. Das Böse, sagt er, möchte Widerstand finden, möchte durch seinen Schlag einen Gegenschlag provozieren und damit Neues und noch größeres Böses auslösen. Wenn das Böse keine solche Reaktion auslösen kann, wenn man also nicht zurückschlägt, dann geht der Schlag des Bösen ins Leere. Es verpufft und verliert seine Wirkung. Und ein dritter Gedanke noch im Bonhoeffer Original, Zitat. Er sagt, das Leiden, und wenn man geschlagen wird, da geht es ja um Leiden, das Leiden geht vorüber, indem es getragen wird. Das Übel findet sein Ende, indem wir es wehrlos über uns ergehen lassen. Das willige Leiden ist stärker als das Böse. Es ist der Tod des Bösen. Der Böse, er muss Jesus in die Hände fallen. Nicht ich, sondern Jesus soll mit ihm handeln. Meint Bonhoeffer mit diesen Sätzen tatsächlich, dass es für den Nachfolger Jesus nur eine Antwort auf die Frage gibt, was er gegenüber dem Bösen zu tun hat? Sich nicht wehren, sondern das Böse erdulden und erleiden? In seinem Buch Nachfolge antwortet Bonhoeffer auf diese Frage mit einem deutlichen Nein. Er bezeichnet es als bare Schwärmerei, wenn wir diese Worte, die Worte der Bergpredigt, als allgemeingültiges Programm interpretieren würden. Wenn, ich zitiere Bonhoeffer, wenn der Satz, dass das Böse allein durch das Gute überwunden wird, als allgemeine Welt- und Lebensweisheit aufzufassen wäre. Bonhoeffer wusste um das Böse in der Welt und sagt dann, die Welt würde einem solchen Programm niemals gehorchen. Wenn man es trotzdem glaubt, wäre das sehr naiv. Ja sogar, und das finde ich sehr krass und pointiert ausgedrückt, es wäre gottlos. Wörtlich schreibt Bonhoeffer, Wehrlosigkeit als Prinzip des weltlichen Lebens ist gottlose Zerstörung der von Gott gnädig erhaltenen Ordnung der Welt. Wenn Bonhoeffer da recht hat und das wirklich so ist, wie kann Jesus uns dann gebieten, dass wir dem Bösen keinen Widerstand leisten sollen? Wie rechtfertigt Jesus das? Bonhoeffer dazu, es kann keine Rechtfertigung dieses Gebotes Jesu geben als sein eigenes Kreuz. Jesus selbst erfüllt das Gesetz, das er gibt, in seinem Kreuz. Ja, das wissen wir. Jesus, er hat sich nicht gegen das Böse gewehrt, das ihm angetan wurde. Er hat es durchlitten bis zu seinem Tod am Kreuz. Statt seine Peiniger zu verfluchen, hat er für sie bei Gott um Vergebung gebeten. Ganz im Sinne seiner Bergpredigt hat sich Jesus nicht gegen das Böse gewehrt. Und das Böse gerade dadurch, durch sein Kreuz und seine Auferstehung besiegt. Und jetzt? Was machen wir damit? Wenn Jesus, wie Bonhoeffer meint, wenn Jesus die Bergpredigt erfüllt hat, können wir dann als seine Nachfolger die Bergpredigt getrost beiseite schieben und müssen ihr nicht mehr gehorchen? Das wäre doch eine ideale Lösung. Meine beiden Überforderungen, von denen ich gesprochen habe, wären mit einem Schlag erledigt, wären weg. Ich muss also gar nicht schaffen, probieren zu schaffen, von dem ich weiß, dass ich es aus eigener Kraft nie schaffen werde. Und ich muss mich auch der Frage, ob die Bergpredigt in jedem Fall gilt, gar nicht mehr stellen. Wir könnten jetzt weiterlesen in der Nachfolge in seinem Buch und würden sehen, dass Bonhoeffer uns diese Lösung diese einfache Lösung nicht anbietet, sondern das müssen wir uns bewusst sein, oder ich muss es mir bewusst sein, diese beiden Überforderungen bleiben. Und das ist gut so. Warum? Weil sie mir bewusst machen, wie sehr ich Jesus brauche, wie sehr abhängig ich von ihm bin, wie sehr ich an ihn gebunden sein muss, um ihm zu gehorchen und eben das zu tun, was in der gegebenen und aktuellen Situation richtig und gut wäre. Bonhoeffer, er wurde ja Mitwisser und Unterstützer des Widerstandes gegen den Bösen des Dritten Reiches, gegen Hitler. Am 5. April 1943 wurde er verhaftet und 2 Jahre lang in Berliner Gefängnissen festgehalten. Und dann kurz vor dem Ende des Weltkrieges, am 9. April 1945, wurde er im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Und zwar auf persönliches Geheiß des Führers. Bonhoeffer hat dem Bösen Widerstand geleistet. Einmal schreibt er, man könne nicht zusehen, wie ein Amokfahrer mit seinem Fahrzeug über den Gehsteig rase und Menschen umfahre. Man müsse dem Fahrer ins Steuer greifen. Wie ist in der aktuellen Situation damals, wie ist Bonhoeffer zu seiner Überzeugung gekommen? Soweit wir wissen, ist seine Überzeugung aus seiner engen und tiefen Beziehung zu Jesus herausgewachsen. Bonhoeffer war kein Übermensch. Wie wir hatte er große innere Kämpfe, besonders gerade in den Extremsituationen, damals, als er im Gefängnis war. Sein Gedicht »Wer bin ich?« ist ein Zeugnis dafür. Aber es ist nicht nur ein Zeugnis für seine Kämpfe, sondern es ist ein Zeugnis dafür, dass Bonhoeffer in allem drin wusste, wer er war. Er kannte seine Identität. Und davon hören wir jetzt. Dieses Gedicht hat Siegfried Fietz vertont. Wir hören es gemeinsam an. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Das ist die tiefe Gewissheit, in der Bonhoeffer gelebt hat. Und in dieser tiefen Gewissheit konnte er auch seinen weiteren Weg gehen, bis hin zum Tod, dem er getrost entgegengesehen hat. Dein bin ich, o Gott. Ich bin dein Kind, Gott. Ich bin geliebt von dir, Gott. Ich bin von guten Mächten wunderbar geborgen. Das war das, was Bonhoeffer trug. Darin war er verankert, gewurzelt. Und darin ist mir Bonhoeffer ein Vorbild. Ein Vorbild allerdings, das mich sofort weiterweist auf das Vorbild aller Vorbilder, auf das Vorbild Jesus selbst. Jesus hat alle seine Entscheidungen aus der engen Verbundenheit mit seinem himmlischen Vater herausgetroffen. So konnte er sagen, ich und der Vater sind eins. Und ich tue das, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und aus dieser Verbundenheit mit seinem Vater heraus erfüllte Jesus die Worte der Bergpredigt, indem er sich nicht gegen die Bösen, das Böse wehrte, sondern sich ans Kreuz nageln ließ. Aber, und das sehen wir bei Jesus auch, ebenfalls aus dieser Verbundenheit mit dem Vater heraus, übte er Gewalt aus, nämlich dort im Tempel, als er die Tische der Händler umstieß und die Händler mit einer Geisel aus den heiligen Hallen jagte. Liebe Schwestern und Brüder, die Bergpredigt bleibt eine gewaltige Herausforderung für uns. Für mich eigentlich eine Überforderung in der erwähnten zweifachen Hinsicht. Einmal, weil ich sehe, dass ich es niemals aus eigener Kraft schaffen werde, sie zu befolgen und ihr zu gehorchen. Und zum Zweiten, weil ich in manchen Situationen nicht einfach zum Vornherein weiß, was wirklich der Weg der Liebe wäre. Wäre es wortwörtlich die Bergpredigt zu erfüllen, indem ich dem Bösen keinen Widerstand leiste? Oder wäre gerade mein entschlossener Widerstand gegen das Böse gefordert? Was tun? Aus dem Gesagten wisst ihr es schon. Bonhoeffer, er ermutigt uns durch sein Zeugnis, uns weiterhin oder erneut oder erstmals, vielleicht wäre es für dich das erste Mal, dass du dich ganz in die Arme Gottes fallen lässt. Du kennst mich, Gott, dein bin ich, o Gott. Jesus sagt uns, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe, bleibt bei mir, schaut auf mich, bleibt an meinem Herzen. Er vergleicht das und vergleicht sich mit einem Weinstock, in dem wir die Reben sind. Der bekannte Vers aus Johannes 15: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Oder anders gesagt, mit ihm verbunden, da wird uns alles möglich werden. Eben auch, dass wir die richtigen, die der Liebe entsprechenden Entscheidungen treffen können und das auch anschließend tun können. Und wenn es uns nicht gelingen sollte, und auch da ermutigt uns Bonhoeffer wieder, dann wissen wir, wir bleiben in den Händen Gottes. Wir bleiben seine Kinder. Wir bleiben die Geliebten. Und wenn es uns heute nicht gelungen ist, richtig auf Gott zu hören, dann probieren wir es sofort das nächste Mal wieder. Und wir werden sehen, wir werden ihn immer besser kennen und es wird uns immer mehr gelingen. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, hier sind wir und wir sagen dir, wir brauchen dich. Ohne dich wissen wir nicht, was wir tun sollen. Wir werfen uns in deine Arme. Jesus, wir öffnen dir wieder oder erneut oder das erste Mal unser Herz. Zieh du mit deinem Geist ein und bleibe in uns, du in uns und wir in dir. Wir vertrauen dir unser Leben mit Haut und Haaren an. Heiliger Geist, wir bitten dich, führe uns, leite uns, sodass wir jene Entscheidungen treffen und so handeln und so leben können, wie es der Liebe entspricht, wie es auf dem Herzen des Vaters ist. Und Heiliger Geist, bitte hilf uns und dränge uns sogar, damit wir Jesus und den Vater täglich suchen, dass wir mit ihm Zeit verbringen, ihm unser Herz ausschütten und auf seinen Herzschlag hören und sein Wort tun. Ja, hilf uns, das Vernommene und Gespürte in uns aufzunehmen und es in praktische Alltagstaten umzusetzen. Wir dürfen wissen, in deiner Kraft, du guter Gott, wird es uns gelingen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Ja, hilf du uns, du dreieiniger Gott. Amen.